will Gott, dass du ein erfülltes Leben der Dauerfreude hast? Ist ja mal eine wichtige Frage, wenn wir darüber sprechen. Frag dich mal, will Gott, dass du ein erfülltes Leben der Dauerfreude hast? Und ich würde sagen, das lässt sich so einfach nicht beantworten, sondern da braucht es eine Ergänzung. Ich würde sagen, die Antwort ist ja. Allerdings nach seiner und nach deiner Vorstellung, nach Gottes Vorstellung. Und ich glaube, das verrutscht oft, das verrutscht auch so, dass wir es gar nicht so richtig merken. Wir sind heute Morgen mit unserem Voting eingestiegen und haben gemerkt, okay, bauchmäßig würden wir einiges völlig gegensätzlich dazu beantworten, wie es eigentlich im Leben von Jesus war. Und dann sind wir in den Philipperbrief eingestiegen, haben gemerkt, okay, Paulus hat so in den Versen im Kapitel 4, 1 bis 9 so ein Takeaway, da bündelt er nochmal, was ihm richtig wichtig war, dass der Leben sich im Glauben ausdrücken soll. Und da gibt es dieses Kernstück, freut euch im Herrn alle Zeit. Und wieder sage ich, freut euch. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, worüber freut man sich denn im Herrn? Was ist denn der Inhalt, der da drinsteckt? Und eine Reise durch den ganzen Philipperbrief gemacht, weil Paulus beschreibt die ganze Freude, die er im Philipperbrief beschreibt, verschiedene Dinge, die drücken Freude im Herrn aus. Man könnte zusammengefasst sagen, Freude über alles, was von Gott durchdrungen ist. Natürlich er selbst, sein Wesen, das Einssein mit ihm. Über Kinder Gottes insgesamt. Weiß nicht, wie oft du dich schon über andere Christen gefreut hast, einfach nur, weil es Kinder Gottes sind. So, hier drin hast du schon gedacht, krass. Also du kannst dich jetzt hier, keine Ahnung, so knapp 200 Mal freuen. Einfach, wenn du einmal durch die Reihen schaust, vielleicht ist nicht jeder Kind Gottes, dann ist es ein guter Tag, drüber nachzudenken. Aber das ist schon, allein das ist schon ein Riesengrund zur Freude. Zumindest für Paulus wäre es das gewesen. Wenn Gott wieder gespiegelt wird, wenn irgendjemand Jesus ähnlicher wird, so wie bei den Stories, sogar wenn man sich Gott hingeben kann, wenn man was opfern kann. Es ist schon eine verrückte Art von Freude, Elias, bei deiner Geschichte, oder? Die da so mit reinkommt, irgendwie ist das was Gutes, aber es ist auch krass, weil ich verzichte voll auf was. Und wir haben damit geschlossen, dass sich Paulus über ganz reale Inhalte freut. Er erwähnt keine einzige an und für sich berührende Gotteserfahrung als Grund seiner Freude. Dann war die Frage, worüber freust du dich eigentlich im Zusammenhang mit deinem Glauben? Freust du dich eigentlich auch über die Wahrheiten, die Gott uns so mitgibt? Freust du dich auch über Inhalte sozusagen? Oder freust du dich dann, wenn halt warum auch immer und irgendwie freudige Gefühle kommen, wenn du halt irgendwie was spürst, wenn du Gott spürst, mit und ohne Inhalt ist dann zweitrangig. Hauptsache, ich spüre halt dieses krasse Gefühl und ich verstehe das schon, kennst ja auch aus meinem Leben. Es ist halt auch einfach ein richtig krasses Gefühl und deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt im nächsten Step über Gefühle und Dauerfreude nachdenken. Danach um den Kampf um Dauerfreude und wir enden mit der Ausstrahlung der Dauerfreude. Und Freude und Gefühle, ich würde sagen, da irgendwie habe ich schon mal eine Geschichte da damit. Ich glaube, ich würde sagen, ganz viele Jahre war es so, und das geht dem einen oder anderen hier vielleicht auch so, dass ich auf Freizeiten war und so, das war so ein wow, ich spüre hier Gott so krass, das ist wirklich abgefahren schön. Und dann war die Freizeit dabei und irgendwie manchmal war es so relativ schnell, war dieses Spürbare weg, manchmal ein, zwei Tage. Und dann habe ich so Dinge versucht wie, okay, ich höre einfach die Lieder, die ich da gehört habe, wo dann Freude kam und habe das so versucht, aber irgendwie, das kam dann nicht mehr so einfach. Oder irgendwie da fiel es mir ganz so schwer, Bibel zu lesen. Dann sitze ich zu Hause und habe irgendwie keine spürbare Freude beim Bibellesen. Und dann kam so ein Frust rein auch immer. Und irgendwie bei dem Vers insgesamt, Philipper 4, Vers 4, freut euch alle Zeit. an Gott, da kam so was rein wie so ein schlechtes Gewissen in meinem Leben. Also, da steht ja, ich soll mich über Gott freuen, irgendwie immer so. Aber ich freue mich halt ganz oft nicht. Also, wenn ich jetzt mein Leben anschaue, dann war mein Schluss, ich freue mich ganz oft nicht. Und dann war die Frage, was mache ich denn jetzt falsch und was kann ich ändern? Glaube ich zu wenig oder was ist eigentlich das Problem? Und ich denke, an der Stelle ist es wichtig, was Paulus eigentlich damit meint. Wie äußert sich das eigentlich, wenn wir uns an Gott freuen? Ich hätte dann vielleicht auch bei den Gründen, die ich gerade hatte, so gesagt, oh ja, die klingen voll gut, aber ich freue mich halt nicht drüber. Das löst irgendwie nichts aus. Und ich glaube, wenn es um diese Dauerfreude geht, dann ist es ja sowas, was unser Herz auch in tiefer Weise ausfüllen kann. Ich habe ja zum Anfang diese Frage gestellt und Gott beschreibt sich ja selber als Quelle des Lebens, die uns füllen will, in verschiedenen Geschichten. Auch Jesus sagt es zum Beispiel zu dieser Frau am Brunnen. Und ich glaube, das ist ein Schatz und der ist natürlich umkämpft, das ist logisch, weil in uns und um uns gibt es Kräfte, die wollen nicht, dass wir in der Dauerfreude in Gott leben. Und deswegen lasst uns reingehen und es so ein bisschen versuchen, biblisch zu verstehen. Es wird schon so ein kleiner Abriss sein, man könnte das ewig vertiefen, aber ich will euch zumindest so eine gewisse Dosis mitgeben, um so ein bisschen einzusteigen in Freude und Gefühle und dafür braucht es ein Verständnis von Gefühlen. Und wir starten mit zwei Gefahren. Die erste Gefahr ist eine christliche Haltung, ich fühle falsch. Also ich stelle irgendein Gefühl in mir fest, zum Beispiel, ist bei mir oft so, ich weiß, jetzt ist die Zeit, wo ich mir Zeit mit Gott nehme, meine Bibel aufschlagen will und beten will und ich fühle überhaupt keine Lust und keine Motivation. Und ganz viele Jahre habe ich dann gedacht und ich fühle falsch. Oder ich habe Lust, ich fühle eine Lust, irgendeinen Müll zu machen. Irgendwas, was Gott überhaupt nicht will. Und ganz lange Zeit habe ich gedacht, wow, ich fühle ständig falsch und war so richtig frustriert. Habe so gedacht, Mensch, wenn ich noch richtig glauben würde, dann würde ich einfach nur noch gut fühlen. Nur noch so fühlen, wie Gott es ist, weil ich bin doch dann eins mit ihm. So, das ist, glaube ich, eine der ersten großen Lügen, die sich so einschleicht. Und die zweite, das ist eher unsere Gesellschaft, die hat sich bei mir auch in allen möglichen eingeschlichen, das ist, ich bin, was ich fühle. So authentisch und echt bin ich, wenn ich meinen Gefühlen rausgebe, wenn ich sie ausdrücke. Ein paar Grenzen werden dann gesellschaftlich gezogen. Wenn du jetzt Lust hast, deine Mutter zu ermorden, dann würde man sagen, also das gehört jetzt nicht zu deiner Identitätsausdrucksentfaltungsweise, das dann auch zu machen. Aber insgesamt und natürlich auch andere Dinge, wo es irgendwelche Gesetze und so weiter zu gibt, aber insgesamt sagt man, hey, du bist, was du fühlst und du musst Raum finden, du musst du selbst werden, indem du deinen Gefühlen Raum findest und die verwirklichst. Und das ist auf der anderen Seite genauso Quark. Und wir gehen rein, warum beide Denkweisen nicht am Ende des Tages nicht richtig sind. Prinzipiell sind Gefühle von Gott erdacht. Gott hat Gefühle mit zum Leben dazu sich überlegt, das sehen wir daran, dass in der Bibel Gefühle ein ganz selbstverständlicher Teil menschlichen Lebens sind. Und letzten Endes drücken Gefühle unser Innenleben aus. Also an dem, was man fühlt, kann man sehen, was so in einem eigentlich abgeht. Und wir sehen auch, dass Jesus intensiv fühlte und dass sich das auch ausgedrückt hat. Jesus weinte, hüpfte vor Freude, cooles Wort, das da steht, hatte Mitleid, der war auch manchmal richtig zornig. Gefühle gehören zum Leben von Menschen und drücken unser Innenleben aus. Und dabei ist an der Stelle direkt wichtig, die Intensität und auch die Ausdrucksweise ist charakterlich komplett unterschiedlich. Jeder Mensch fühlt auf einer gewissen Weise, aber das kann ganz unterschiedlich intensiv sein. Also manche, die einen krassen Wettkampf gewinnen, die rasten komplett aus und andere machen so, So, das war, und, Oder manche hören eine schlimme Botschaft und zerbrechen völlig in Tränen und andere sind einfach ein bisschen still für sich. Also das ist absolut unterschiedlich in unserer Welt, je nach Stil und Geschmack wird es ja manchmal gewertet, was sind tolle Gefühle und so. Aber ganz vieles davon ist auch einfach unterschiedlich, wie es sich ausdrückt. Und es ist nicht wichtig, ob du Gefühle krass ausdrückst und wie ein Springbrunnen von stark ausgedrückten Gefühlen bist oder dass sich deine Gefühle nach außen eher leise ausdrücken. Das ist am Ende nicht richtig oder falsch, ist aber wichtig mit zu bedenken. Was ist denn das Innenleben? Was wird denn da ausgedrückt? Ich habe es mal so zusammengefasst. Gefühle drücken zum einen menschliche Impulse und Instinkte aus. Also, zum Beispiel Situationseinschätzung. Es ist gut, wenn du oben auf dem vierten Stock stehst, über die Veranda kletterst und dann einen weiteren Schritt gehen willst, dass dann Gefühle dir sagen, nein, das ist nicht gut, wenn du das jetzt machst, weil das war's dann mit dir. Also die ist ganze Gefahreinschätzung zum Beispiel. Das ist was Neutrales, das ist nichts Gutes oder Schlechtes. Das findet einfach statt. Die auch Vorliebe und Abneigung, es ist jetzt nicht falsch, dass du, wenn du jetzt wohin kommst und es gibt ein mega leckeres Rumsteak, falls du Rumsteak magst, wer mag Rumsteak hier drin? Oh, es sind doch einige stark. Also, dann kommt ein mega leckeres Rumsteak und du freust dich voll, du schneidest es auf und hast schon beim Schneiden den Eindruck, oh Mann, ich komme kaum durch, ziehst es auseinander und es ist mausgrau und du denkst nur so, scheiße, und freust dich wieder nicht. Ist ganz normal, hier Fußball, wir hatten ja dieses Jahr EM und dieses Gefühl, oder? Tor, alle rasten aus und dann checkt man irgendwann nach einer halben Minute jubeln. Scheiße, der VAR schaltet sich ein. Ganz schlimm, oder? Ist ganz normal, dass man sich über manche Dinge freut, über manche Dinge nicht freut. Dass man Vorlieben, Abneigungen hat auf so einer ganz menschlich neutralen Ebene. Die Vorlieben und Abneigungen, damit meine ich jetzt nichts. Was man sagen könnte, ist richtig oder schlecht. Ist jetzt nicht schlimm, wenn du Brokkoli nicht magst oder Spinat liebst oder sowas. So dieses impulsive Menschliche ist irgendwie so zum Leben dazugehört. Dann gibt es Gefühle, die spiegeln unsere Herzensüberzeugungen wider. Die sind auf so einer relativ tiefen Ebene. Und die sind vielleicht manchmal lauter und leiser. Aber wenn du zum Beispiel grundsätzlich denkst, ich bin einfach hässlich, dann wirst du auch immer wieder aus dieser Herzensüberzeugung, damit meine ich also Dinge, die du glaubst, die du für wahr hältst, dann wirst du das auch immer wieder spüren und immer wieder in Tiefe wahrnehmen. Wenn du stattdessen denkst, ich bin wunderbar und schön von Gott gemacht, dann wird es auch eine Kraft haben. Und die Frage ist, was glaubst du eigentlich? Wovon ist dein Herz überzeugt? Woran hängt dein Herz? Und je nachdem, woran dein Herz hängt, das wird deine Gefühlswelt auch beeinflussen. Wenn du davon überzeugt bist, dass Geld dich glücklich macht, dann wird, wenn du viel Geld kriegst, das deine Gefühlswelt krass beeinflussen. Oder wenn du wenig hast. Und dann würde ich sagen, drücken sich Gefühle noch sündige Begierden oder aus in uns. Die entstehen im Versuchungsprozess, beschreibt die Bibel, dass es ist, wie wenn eine Begierde an mir reißt und mich zerrt und mich mitnehmen will. Und das muss sich, sonst hat es ja gar keine Kraft, das muss sich ja in der Gefühlswelt ausdrücken. Wenn vor dir eine Tafel Schokolade liegt und du bist ein absoluter Schokoladenliebhaber, dann hat es eine gewisse Zugkraft. Wenn du aber Schokolade, überhaupt, wer mag keine Schokolade hier drin? Siehst du, gibt ein paar, aber ganz wenig. Wenn man Schokolade überhaupt nicht mag, dann bockt einen die Tafel ja überhaupt nicht. Das ist ein viel zu simples Beispiel. Aber grundsätzlich ist es biblisch gesehen so, dass in uns eine Kraft wohnt, die gegen Gott ist. Die Bibel beschreibt es als alten Mensch, als Fleisch, als Sünde oder als Begierden. Und diese Kraft beeinflusst deine Gefühlswelt. Und die kann manchmal mit ganz schönem Schwung kommen. Ist aber auch wichtig, wenn jetzt so ein Gefühlsschwung kommt, nach dem Motto, oh, ey, boah, wenn ich jetzt hier lügen wäre, dann wäre es eigentlich angenehmer. Das ist dieser Gefühlsschwung. Oder wenn ein Gefühlsschwung kommt und sagt, boah, mir jetzt ein Porno reinziehen, das wäre eigentlich nice. Oder wenn ein Gefühlsschwung kommt, so, ey, come on, da könnte ich doch ein bisschen was klauen. Oder ein Gefühlsschwung kommt, ah ja, ich könnte ja mal Ehe brechen und mich ein bisschen da und da austoben oder sowas. So, wenn solche Gefühlsschwünge kommen, dann drücken die in dir wohnende Sünde aus. Das ist an und für sich noch nichts Falsches, sondern es drückt einfach das aus, was in dir ist. Entscheidend ist dann, ob das Raum bekommt oder nicht. Kommen wir gleich dazu. Denn alle Gefühle sind am Ende wertvolle und neutrale Informanten. Weder falsch noch richtig. Gefühle drücken dein Innenleben aus. Sie zeigen, was geht in mir ab. Und wenn ein Gefühl kommt, das zum Beispiel aus einer krassen, sündigen Gier kommt, dann siehst du einfach, okay, krass, in mir ist gerade diese sündige Gier, will gerade, dass ich mitkomme, zerrt gerade an mir, will mich mitnehmen. Aber das ist eine Information, die du aus dem Gefühl lesen kannst. Das Gefühl selber ist nichts Falsches, auch wenn es eine Folge ist von dem, dass überhaupt Sünde in die Welt kam. Wenn wir mal bei Gott sind, hört es zum Glück auf. Und genauso ist es auch bei den anderen Dingen. Gefühle sind wertvolle, neutrale Informationen, weder falsch noch richtig. Und Gefühle können nachvollziehbar bis rätselhaft sein. Je nachdem, ob du halt checkst, was da dahinter steckt. Ich weiß noch, einmal hat mich Anna angerufen, das war so ein Jahr, bevor wir geheiratet haben, und hat gefragt, ob ich sie, ich glaube, vom Burger King abholen kann, warum auch immer. Ich weiß nicht. Und auf einmal wurde ich voll aggro. Und ich hab's null gecheckt, warum ich denn jetzt eigentlich gerade aggro werde. Und ich war richtig angepisst, dass sie mich das fragt. Und irgendwann, als ich dem dann nachgegangen bin, habe ich gecheckt, ich war verkrampft, ein Götze in meinem Herzen war, dass ich alles richtig machen wollte für Anna, eine Ebene tiefer, habe ich gedacht, weil sonst verdiene ich sie nicht. Und es ging aber nicht so richtig, was sie mich gefragt hat. Ich konnte das eigentlich nicht erfüllen von der Situation. Und dann habe ich mich darüber aufgeregt, dass sie mich überhaupt fragt. Aber ich habe am Anfang null gecheckt, was eigentlich in mir abgeht. Wer hat es schon mal erlebt, dass er nicht so richtig checkt, was in den Gefühlen abgeht? Okay, ja. Aber manchmal ist auch völlig klar. Also wenn jetzt eine Person, die mir nahe steht, stirbt, dann muss ich mich nicht fragen, warum ich jetzt traurig bin. Und so in dieser Bandbreite spielen sich Gefühle ab. Lass uns mal zwei Verse dazu lesen. Wenn es jetzt auch mehr um den Umgang mit Gefühlen geht, die prinzipiell neutral sind, dann schreibt Salomo, wer sich auf sein eigenes Herz verlässt, ist ein Narr. Wer aber in der Weisheit wandelt, der wird entkommen. In diesem Kontext bezieht sich dieses auf das eigene Herz verlassen, auf dieses, wo die Gefühlswelt hindrängt. Und als Gegenzug wird Weisheit sozusagen, Weisheit ist immer verbunden mit dem, was Gottes Gedanken sind in den Sprüchen, wird Weisheit gesetzt. Oder anderer Vers, wie eine Stadt mit niedergerissenen Mauern, so ist ein Mann, der seinen Geist nicht beherrschen kann. Also wehrlos, negativ, es ist nicht gut, sozusagen einfach von den inneren Gefühlswellen mitgerissen zu werden. Das steckt da drin. Und deswegen ist wichtig, zu Gefühlen weiter zu verstehen. Gefühle sind möchtegern Steuermänner. Sie sind keine Steuermänner, aber sie wollen dich gerne leiten. Und es ist spannend, wir leben in einer Welt, in der das kultiviert wurde, dass Gefühle dich leiten dürfen. Gefühle sind Begründung für alles Mögliche. Gefühle sind Begründung dafür, dass ein Mann eine Familie mit drei Kindern das sitzen lässt. Das ist abgefahren. Gefühle sind Begründung dafür, dass ich meinen ganzen Körper umwandeln lasse, mich gegen meine Biologie stelle. Das ist an und für sich eine richtig schwere Situation. Es ist voll wichtig, da sensibel mit umzugehen. Aber trotzdem zeigt es, wow, mit Gefühlen kann ich krass viel umgehen. Aber Gefühle sind, das zeigen die Verse und der gesamte biblische Zusammenhang, Gefühle sind nicht dafür da, um uns zu leiten. Und um dein Leben zu steuern. sind schlechte Steuermänner. Es sind super Informanten, aber ganz schlechte Steuermänner. Gefühle sind keine Rechtfertigung für gar nichts. Ich kann jetzt sagen, ja, das war halt so eine krasse Gefühlswelle, deswegen habe ich das jetzt halt gemacht. Sie sind vielleicht eine Erklärung. Und ich verstehe ganz viel Müll, den ich in meinem Leben gemacht habe, den ihr so produziert. Manches, wo ich auch mit euch drüber gequatscht habe, verstehe ich, dass die Gefühlswelle euch einfach mitgerissen hat und ihr dem Raum gegeben habt. Aber es ist keine Rechtfertigung, sondern höchstens eine Erklärung. Und, das hatten wir jetzt schon ein paar Mal, es ist wichtig, das zuzuordnen, wo kommt es eigentlich her? Aus welcher Quelle? Weil dementsprechend ist es dann auch wichtig zu überlegen, gebe ich dem einen Raum oder gebe ich ihm bewusst keinen Raum? Stimmt es überein mit dem, was Gottes Gedanken sind oder nicht? Und wenn wir jetzt konkreter zu Freude und Gefühle gehen, dann ist grundsätzlich bei dem Thema Gefühle, aber auch bei Freude und Gefühle eine Unterscheidung ultra hilfreich, nämlich, dass ich Herzensüberzeugungsgefühle und Situationsgefühle unterscheide. Das heißt, Herzensüberzeugungsgefühle sind Gefühle, die mit deinen grundsätzlichen Herzensüberzeugungen zusammenhängen, hatten wir ja schon, also das, was du für richtig hältst, das, was du für wahr hältst, da, wo du von überzeugt bist, manchmal weißt du das, manchmal weißt du es vielleicht auch nicht, wovon du in der Tiefe überzeugt bist, so wie ich in dem Beispiel mit Anna und auch in vielen geistlichen Steps, die ich schon gegangen bin. Ganz viele davon hingen damit zusammen, dass ich innerlich irgendeinen Müll über Gott gedacht habe. Dachte zum Beispiel, so, wenn ich nur richtig glaube, dann werde ich immer besser und besser und besser, theoretisch bis perfekt, und dann ist emotional in mir alles ausgeglichen. Das habe ich ganz lange Zeit gedacht, so dann wird der gute Teil in mir immer größer und der schlechte Teil immer kleiner und so, bis ich irgendwann gecheckt habe, dieser innere Kampf, der geht gar nicht weg. Und Situationsgefühle, die hängen mit äußerlichen und innerlichen Umständen zusammen. Also wenn du jetzt ein krasses Geschenk gibst, natürlich diese Situation bewirkt freudige Situationsgefühle. Wenn du verprügelt wirst, dann hast du nicht so schöne Situationsgefühle. Und das sind die zwei Ebenen. Und das Spannende, wenn wir die miteinander sehen, dann könnt ihr, glaube ich, schnell checken, Situationsgefühle und Herzensüberzeugungsgefühle sind gleichzeitig in uns. Also, die können Hand in Hand gehen. Und auf unterschiedliche Weise können die zusammenwirken. Zum Beispiel, wenn Situationsgefühle gleich den Herzensüberzeugungsgefühlen sind, das sind im Prinzip Zustände, in denen fühlen wir uns richtig wohl. Also, wenn ihr grundsätzlich die Überzeugung habt, ich liebe Gott und er ist wunderbar und es ist schön, dass ich Kind Gottes bin, wenn das ein Teil von eurer Herzensüberzeugung ist und ihr seid in so einem Raum wie hier, wo ihr so einen Schutzraum habt und mit ganz vielen Gläubigen zusammenkommt und erlebt einen schönen Lobpreisabend, dann ist in der konkreten Situation die Gefühle, die ihr erlebt, das geht Hand in Hand mit euren Herzensüberzeugungsgefühlen und deswegen ist es wie so ein gefühltes Feuerwerk, das wir ultra genießen können. Und das ultra schön ist. Aber oder noch kein Aber. Die können gleich sein, können sich einander ergänzen. Zum Beispiel, als die Bundeslade nach Israel gebracht wird, das war so ein Heiligtum und David hat es veranlasst und David hatte eine krasse Liebe für Gott und das war so ein besonderer Moment der Situation und die Situation hat so harmoniert und dann hat David getanzt und das war so ein Feuerwerk von Gefühle oder wir hatten es schon, wo Jesus vor Freude hüpft, da hat er sich so krass gefreut über die Situation, wo wo die Jünger zurückgekommen sind, und es war wie so eine krasse Harmonie. Und jetzt gibt es aber auch die Situation, dass es unterschiedlich ist. Also, dass die Situation was ganz anderes spricht wie deine Herzensüberzeugung. Eins der tiefsten Beispiele in meinen Augen ist das, wo Jesus im Garten Gethsemane ist. Das sind die Situationsgefühle, die gerade stark sind, also diese Kraft, die ihn wegtreiben will von Gott, diese Angst vor dem, was vor ihm steht, das, was so an ihm zerrt, steht im Widerspruch zu dem, was ihm im Herzen eigentlich wirklich wichtig ist. Und da zerrt ihn was ganz stark weg davon, für Gott zu leben. So stark zerrt es an ihm, dass es sogar Blutstropfen schwitzt. Und seine Herzensüberzeugung steht im Widerspruch dazu. Er sagt, nein, eigentlich ist das Größte für mich, dass ich den Willen von meinem Vater tue. Und es gibt für mich nichts Größeres. Und in solchen Situationen, logisch, entsteht eine heftige innere Spannung. Wenn die Gefühle, die in der Situation entstehen in dir, im Widerspruch stehen zu deinen Herzensüberzeugungsgefühlen. Ein ganz anderes Beispiel, wo das auch so sein kann, ist, wenn in der Situation, in der konkreten Situation, du hältst dich zum Beispiel für nicht wertvoll und hässlich, und in der konkreten Situation kommt jemand und der weiß, wie er dir Wertschätzung entgegenbringt und so, dann ist so eine Gefahr, sich da voll drauf zu stürzen und da abhängig davon zu werden, weil in den Herzensüberzeugungsgefühlen wie so eine Lücke ist. Und jetzt durch die Situation kommt endlich was dazu, was gar nicht da ist. Auf Freizeiten ist es so ähnlich. Es kann sein, du bist hier und vielleicht hast du in deinen Herzensüberzeugungen gar nicht so eine Freude an Gott. Vielleicht denkst du gar nicht, hey, ja, ich freue mich wirklich an Gott und dem, wer er ist. Ich freue mich darüber, dass ich mit ihm verbunden bin. Vielleicht ist es gar keine richtige Herzensüberzeugung für dich und du erlebst nur diesen Raum. Ich habe schon ganz viele Leute erlebt, die so im christlichen Strom mitschwimmen, und du erlebst trotzdem das Besondere und die emotionale Atmosphäre und die Musik und so. Und es ist alles voll schön, aber eigentlich ist da gar nichts in der Tiefe, das damit Hand in Hand geht. Und deswegen ist es dann auch ganz schnell wieder weg, sozusagen. Ich würde sagen, wenn man das so umreißt, dann ist an der Stelle ganz wichtig zu verstehen, Dauerfreude im Herrn. Und jetzt schlagen wir den Wink zu diesem Vers. Dauerfreude im Herrn ist eine Herzensüberzeugung. Also, das alles, was wir hatten, alles, was Paulus aufgezählt hat, das sind wie so Fundamente in deinem Herzen, Dinge, wo Gott sagt, da will ich dich reinführen, dass du die Wahrheit darin erkennst. Das will ich dir zeigen, das will ich dir aufschließen. Das sind wie Fundamente deines Innenlebens. Und die entscheidende Frage ist dann natürlich, glaubst du das? Vertraust du da drauf? Dass das wahr ist, dass wer Gott ist, allein schon ein Riesengrund zur Freude ist. Dass du Kind Gottes bist, ein Riesengrund zur Freude ist. Dass hier andere Christen sind, ein Grund zur Freude ist. Dass du mit Gott leben darfst, ein Grund zur Freude ist. Und das ist quasi bei einem Thema die entscheidende Frage. Sind es Herzensüberzeugungen von dir? Und wenn du jetzt so das davor gecheckt hast, dann ist es ein wichtiger Step, dass diese Herzensüberzeugungsgefühle der Dauerfreude im Herrn, die daraus kommen, die können sich jetzt je nach Situationsgefühlen ganz unterschiedlich äußern. Also, Beispiel. Wenn du jetzt in einer Situation bist, wo was krass Schlechtes an dir zerrt, also in der Situation sind diese diese Gefühlskraft von sündigen Trieben, die zerren so an dir und wollen dir mitreißen. So, dann äußert sich deine Herzensüberzeugung von der Freude im Herrn, dann äußert die sich nicht, indem du sagst, ah ja, voll locker leicht, gar kein Problem, ich bin einfach glücklich, das ist kein Dauerglücklich, sondern dann ist es eher wie so ein Fels, an den du dich klammern kannst. So ein Fels, wo du dich dran klammern kannst, dass du nicht mitgerissen wirst. Also, Herzensfreude am Herrn kann sich äußern wie so ein Klammern an einem Felsen. Und damit du nicht mit dem, was in der Situation gerade kraftvoll an dir zerrt, mitgerissen wirst. Das ist das, was bei Jesus war. Aber es kann sich eben auch dann äußern wie ein wunderschönes Feuerwerk, was wir hatten, wenn das Hand in Hand geht. Es kann sich aber auch in Traurigkeit äußern. Deine Herzensüberzeugung der Freude am Herrn kann sich auch darin äußern, dass du traurig bist. Paulus hat zum Beispiel gesagt, unter Tränen hat er über die gesprochen, die nicht mit Gott gegangen sind. Oder Jesus hat geweint über diejenigen Schafe, die keinen Hirten haben, als er auf Jerusalem geschaut hat. Und all das entsteht auch aus dieser Herzensüberzeugung, dass er Dauerfreude im Herrn hat, weil es ihn automatisch traurig macht über alles, was nicht mit dem Herrn verbunden ist, über jeden, der kein Kind Gottes ist. Diese Herzensüberzeugung kann auch krass fokussierend sein. Wenn ich so vor mich hindümpel, dann kann diese Wahrheit, dieses Erinnern, warte mal, Herr, du bist alles, du bist meine Freude, du bist mein Leben, dann kann das mich so fokussieren und wieder auf die Straße bringen, wenn so irgendwelche so Dümpelgefühle mich in so einen komischen Strom reinziehen wollen. Weißt du, das ist ein Tick praktischer. Zum Beispiel gestern hatten wir hier einen Gebetsabend. Und es war so krass, ich musste durch beides ganz schön heftig durch. Davor war ich noch bei Manu, der ist aufgewacht und dann habe ich ihn da begleitet beim Einschlafen. Und als ich dann los sollte hier zu dem Gebetsabend, da war in mir so eine heftige Gefühlskraft, ich will einfach nicht, wirklich nicht. Ich habe gar keine Kraft, keine Muße, kein Bock, kein Blick auf Gott. Es war einfach so destruktiv, diese Gefühlskraft, gestern Abend hierher zu gehen, hat sich angefühlt wie so eine Mauer. So, ich war dann am Ende hier, aber ich habe es bis zum äußersten Punkt ausgereizt, hierher zu kommen. Also, das Hierhergehen war dann wie so begleitet, okay Gott, aber ich weiß, es ist wahr, weil du bist wahr und dass wir dich haben, das ist meine Freude, das ist mein Fundament, das ist meine Herzensüberzeugung, deswegen gehe ich hier hin. Aber es hat sich so angefühlt, wie mit so, sich hinzuschleppen, wie mit so einer Eisenkugel der Situationsgefühle, die so an mir dranhängt. Und es ist einfach möglich. Es ist einfach möglich, dass du Situationen erlebst, und das erleben wir richtig oft, wo Gefühle in dir stark sind, die dich von Gott wegzerren wollen, wo von Lügen getragene Gefühle, weil du falsche Dinge denkst, an dich wegzerren wollen von Gott. Und es fühlt sich dann an, in der eigentlichen Wahrheit zu gehen, fühlt sich manchmal an, wie mit so einer Eisenkugel zu laufen. Es hatte schon einen Grund, dass Jesus so gelitten hat in diesen Kämpfen, die er hatte. Und alle Gläubigen im Neuen Testament sind in krassen Kämpfen. Weil logisch, wenn wir zu Jesus gehören, aber gleichzeitig eine Triebkraft in uns ist, die uns wegreißen will von Jesus, dann ist ja, was muss denn dann entstehen? In dir muss Spannung entstehen, in dir muss Kampf entstehen, in dir muss eine Schlacht entstehen. In dir kämpfen zwei Kräfte gegeneinander. Und wenn du dann so mit deinem oberflächlichen Mindset lebst, oh, wenn ich wirklich bei Gott bin, dann ist immer alles schön, dann ist es so naiv, weil das ist einfach, Gott hat es uns doch extra anders gesagt. Und deswegen ist es bei Dauerfreude in Jesus ultra wichtig, deine Gefühle, was du so erlebst, einzuordnen und dann entsprechend Raum zu geben oder keinen Raum zu geben. Das einfach als Informanten zu sehen und nicht als, das ist ein tolles Leben, nur angenehme Gefühle, das ist ein schlechtes Leben, unangenehme Gefühle. Je enger und je leidenschaftlicher du mit Jesus gehen wirst, so sehe ich zumindest an den biblischen Personen, desto mehr wird es kommen, dass deine Herzensüberzeugungsgefühle der Freude an Gott in Spannung gehen mit diesen oberflächlicheren Situationsgefühlen. Und die Frage ist, okay, wem gehst du jetzt nach? An was hältst du dich? Oder in welche Richtung gehst du? Und da sind wir jetzt schon voll drin. Das, was ich jetzt so beschrieben habe, das könnte man auch als Kampf um die Dauerfreude verstehen. Und wenn wir jetzt über den Kampf der Dauerfreude sprechen, die zwei weiteren Punkte sind die Kompaktsachen, dann ist es voll wichtig, nochmal an den Vers zu denken. Da steht ja, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum sage ich, freut euch. Das ist eine doppelte Aufforderung. Und wenn du die Aufforderung bisher so verstanden hast, nach dem Motto, oh Mann, ich sollte immer freudige Situationsgefühle haben, also in einer konkreten Situation so flatterhafte Schmetterlingsgefühle und so mich voll toll und leicht fühlen, ist ja nichts Schlechtes, aber wenn du es so verstanden hast, dann ist es erstens ein Missverständnis und zweitens für dich ist es auf jeden Fall ein Frust. Weil wenn du mit Jesus gehst, dann wirst du in verschiedenen Situationen ganz unterschiedliche Gefühle erleben. In schweren Umständen, äußeren Umständen sowieso, ist ja logisch, dass du ein Leid empfindest, wenn du was Schlimmes erlebst. Aber auch wenn innerlich Spannung da ist. Und deswegen kann man sagen, der Auftrag von Gott ist, die Aufforderung, dein Leben von der Herzensüberzeugung der Dauerfreude in Jesus bestimmen zu lassen. Also, das heißt zum Beispiel, wenn du die Überzeugung hast, Gott hat sich in seinem Wort offenbart und das ist ein Geschenk und die Bibel ist wertvoll und du stehst nächste Woche auf und du hast überhaupt keinen Bock, dann ist der Kampf zu sagen, Herr, ich habe gar keinen Bock, wirklich nicht. Aber ich weiß es gleichzeitig, ich kenne meine Herzensüberzeugung und ich weiß, es ist wahr. Dann äußert sich dieses Gefühl wie so ein Fels, wie so ein Stirbschild, dieses tiefe Herzensüberzeugungsgefühl und sagt dir, doch, mach das. Und die Situation sagt aber, das andere in dir sagt so, nein, ich habe gar keine Lust. Und dieser Kampf, der ist sau anstrengend, gell? Sau anstrengend, wenn es in uns gegeneinander geht. Das, was ich in der Tiefe weiß, was eigentlich wahr ist, und das, was aber an mir zerrt und so präsent ist und mir so direkt schnelle Erfüllung gibt, auch wenn es mich danach dann viel leerer noch zurücklässt. Aber dann ist der Kampf zu sagen, okay, nee, Herr, gib du mir die Kraft und ich gehe jetzt den Weg. Und wenn sich das anfühlt, mein Bibellesen, als würde ich ein altes Kaugummi essen, dann weiß ich mache was Wahres und was Gutes. Und du machst nichts Falsches, im Gegenteil, du lebst im Auftrag Gottes. Oh, das ist ein ganz anderes Denken. Das ist richtig schwierig, so denken zu lernen, wenn du darin bist, so richtig ist es, wenn es sich schön anfühlt und wenn ich fein damit bin. Es geht an der Stelle nicht um Zwang, du musst gar nichts, du musst dein ganzes Leben nicht eine Seite in der Bibel lesen, kannst sofort lassen, Gott zwingt dich zu gar nichts. Es geht darum, was willst du denn in der Tiefe? Was sind deine Herzensüberzeugungen? Und wenn du sagst, doch, ich will mit Gott leben, er ist mein Alles und ich will in sein Wort rein, ja, alles klar. Dann lerne in manchen Phasen auch einfach ein altes Kaugummi zu kauen, weil es das Richtige und das Gute ist und du widerstehst mit diesen tiefen Gefühlen, diesem Oberflächlichen, was an dir zerrt. Außerdem gehört dazu, die Herzensüberzeugung der Dauerfreude in Jesus zu festigen und zu vertiefen. Damit ist gemeint, dass du einmal sagst, ja, Gott, du bist meine höchste und meine ausreichende Dauerfreude. Und wenn du mir Umstände schenkst, in denen ich nur krass heftige, schwierige Gefühle erlebe, dann ist diese Tiefe, die ich mit dir habe, dieses tiefergehende Gefühl, dieses tiefergehende Herzensüberzeugungsgefühl der Freude in dir, mein Ein und mein Alles, das reicht mir. Das ist sozusagen eine Hingabe von deiner Gefühlswelt an Gott. Sag, Gott, mach mit meiner Gefühlswelt, was du willst. Mir reicht, dass du meine Freude bist und die Tiefe darin reicht mir. Das ist der erste Step, dass du nicht hängst an dem Leben von angenehmen Gefühlen, sondern sagst, Gott, mach du, was du willst. Und dass du Ja sagst zum Kampf der Dauerfreude, weil du sagst damit Ja zu einer inneren Schlacht und das ist wirklich, steht so im Widerspruch zu ganz vielen Lebensmindsets unserer Zeit. Ja zu dieser inneren Anstrengung auch. Und damit sagst du gleichzeitig Nein zu diesem Götzen von emotional angenehmem Leben. Und ich mache dir auch Mut, in diesem Kampf zu beten, Gott, führ mich tiefer rein in diese Herzensüberzeugung. Und logisch, es gehört voll auch dazu, beschäftig dich mit dem Inhalt. Woran hängt denn diese Herzensüberzeugung? Wer ist Gott? Wie ist er? Schau in die Bibel rein. Und lern Step by Step mit Jesus so diese Gefühle einzuordnen. Und wenn es darum geht, die Gefühle, die in dir so sind und an dir zerren wollen und wollen, dass du mit ihnen mitkommst, wenn es darum geht, die einzuordnen, dann ist es ultra hilfreich, wenn du als ersten Step sagst, Gott, erforsche mich, erkenne mein Herz, sieh du, wie ich es meine und leite mich. Das betet David. Und dass du dann lernst zu sagen, hey, wenn irgendwas Krasses durch dich durchrauscht, erstmal zu sagen, warte mal, stopp, einen Schritt zurückzugehen, einmal durchzuatmen und dann überlegen, was geht eigentlich gerade in mir ab? Und dann ist es wichtig, dass du lernst, deiner Gefühlswelt, deinen Freuden, all dem, was in dir vorgeht, einem Wahrheitscheck zu unterziehen. Ist es im Einklang mit Gott und seinem Wort? Ist es im Einklang mit dem, worüber Gott sich freut oder nicht? Und all in all ist es ein Kampf, in dem wir immer wieder Erinnerung, Aufforderung und Ermutigung brauchen. Ich finde es eigentlich was voll Schönes, dass Paulus in diesem Brief x-mal den Philippern schreibt, freut euch Leute, freut euch, freut euch, freut euch. So, man könnte ja denken, hey, wenn ich irgendwie Gott kenne, dann ist es doch ein Selbstläufer. Aber der ganze Brief zeigt eigentlich, das ist ein richtiger Kampf. Und es klingt so wild, weil wir sind ja so darauf ausgepolt, Freude entsteht einfach automatisch. Aber das ist ein ganz anderes Denken von Freude, ein viel tieferes Denken von Freude. Und er sagt, bleibt da dran, fokussiert euch auf die Wahrheiten, klammert euch an diese Herzensüberzeugung, freut euch in der Tiefe, genießt es, wenn in der Situation, wenn ihr so einen Raum habt wie jetzt und es ist wie ein Feuerwerk, wundert euch nicht, wenn es ganz anders ist. Aber bleibt da dran, immer wieder, weil der Sieg steht in Jesus und deswegen können wir da hoffnungsvoll dran gehen. Und woran wir diesen Kampf sehen, das zeigen die zwei nächsten Verse. Damit kommen wir zum Schluss. Vers 5 steht, eure Milde, man könnte auch sagen Geneigtheit, Wohlwollen, soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. Der Herr ist nahe, erinnert wieder an das, Gott ist dabei, Gott ist da. Und es ist ja logisch, wenn Freude im Herrn das Fundament deines Lebens ist, wenn das die Herzensüberzeugung ist, die stärker ist wie alles und nichts kriegt es kaputt, dann sind andere Menschen nicht mehr dafür da, dass sie dich glücklich machen, dass du dich durchsetzt, dass du dich profilierst, dass du dich als Besten darstellst. Ist schon mal aufgefallen, warum das so krass ist, dass Jesus überhaupt keine Energie darauf verschwendet hat, sich darzustellen, was zu gelten, anerkannt zu sein, beliebt zu sein, war ihm gar nicht wichtig. Warum? Weil er krass tief getragen war von dieser Freude in Gott. Das war die Herzensüberzeugung, die das Fundament seines Lebens war. Und dann gehen wir wohlwollend, dann gehen wir ganz viel sanfter mit anderen Menschen um. Nicht in so einem Gegeneinander. Daran strahlt es raus. Und es strahlt auch darin raus, dass wir um nichts besorgt sind. Seid um nichts besorgt, sondern in allen sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wenn ich das gecheckt habe, das ist ganz vieles von dem Kampf, was ich gerade schon beschrieben habe. Wenn ich das gecheckt habe, Gott, du bist mein Alles, du bist meine Freude, du bist genug. Singen wir ja manchmal, Christ is enough for me. Wenn ich das gecheckt habe, dann muss ich mir gar nicht mehr so krass Sorgen machen, was kriege ich und was brauche ich und wie läuft dieses und jenes, was mache ich für einen Beruf und so weiter, sondern ich habe ja erstmal alles. Und was dann alles, all die Themen, die bringe ich dann zu Gott, die sage ich ihm, die lasse ich vor ihm los. Und dann kommt, wie in einem Geheimnis wird es hier beschrieben, der Friede Gottes, der den Verstand übersteigt, dann bewacht es mein Herz. Wenn Freude im Herrn ein Lebensfundament ist, eine tiefe Herzensüberzeugung von mir, dann strahlt mein Leben Friede aus, Gelassenheit. Und ich würde euch gerne Alarmsirene der Dauerfreude in Jesus mitgeben. Immer, wenn du in dir merkst, es verkrampft sich, es wird hoffnungslos, Selbsthass wird heftig, es wird einfach trüb, immer kannst du wie eine Alarmanlage, kannst du die Alarmanlage der Dauerfreude anmachen, weil wir in Jesus einen Grund der Freude haben, der ist unkaputtbar, der ist immer da und der gilt immer. Und diese Herzensüberzeugung ist stärker wie alles andere, ist größer und steht über allem anderen. Und es wird ganz oft so sein, dass du in der Situation, wo du dich schlecht fühlst, wo du dich vielleicht selber fertig machst, wo du über Gott frustriert bist, wo du über das frustriert bist, wie andere dich sehen und wo sich das so ausbreitet und dich voll einnimmt. Es wird ganz oft so sein, dass du nicht so richtig checkst, oh krass, wo ist jetzt eigentlich gerade mein Denkfehler? Aber du kannst immer merken, okay, wenn das dich voll bestimmt, bis in jede Tiefe, dann hast du was verloren, nämlich die Dauerfreude in Gott. Und klar, es gibt Situationen, da wirst du vielleicht weinen, weil dich andere so schlecht behandelt haben und gleichzeitig wirst du sagen, aber Gott, ich hab dich. Und dann ist es wie so der Trostort, an den du dich klammerst. Und es wird Situationen geben, da geht deine Ausbildung schief und ist abgebrochen, du hast keine Ahnung, wie es weitergeht und dann wirst du von den Situationsgefühlen her sagen, boah krass, ich weiß echt nicht, wie es weitergeht, es ist echt eine schwierige Situation, das musst du auch gar nicht kleinreden. Aber gleichzeitig ist auf einer tieferen Ebene, aber Herr, du bist meine Freude und es gilt noch und es ist immer da und es ist so ein unfassbarer Trost und so ein wunderschönes Fundament für dein Leben. Ich bete drum. Papa, danke für den Nachmittag. Danke, dass wir dich haben. Danke, wie du uns ausgedacht hast. Und es ist schon krass, dieser Kampf, in dem wir stehen, diese verschiedenen Dinge und Gefühle, die an uns zerren und uns in alle möglichen Richtungen reißen wollen. Du siehst, was in verschiedenen Situationen in uns abgeht, alles Mögliche. Du siehst, wie oft an uns auch Dinge zerren, die gar nicht dir entsprechen. Du siehst auch all die Situationen, wo wir dem Raum geben und einfach schlechte Dinge machen. Danke, dass wir immer zu dir umkehren dürfen. Und Herr, jetzt bitte ich dich, dass du jedem Einzelnen hier drin die Gnade gibst, da viel tiefer zu erkennen, was für eine Freude wir in dir haben, dass das eine ganz tiefe Herzensüberzeugung sein darf. Danke, dass das ein Halt ist in all dem, was abgeht, dass wir uns daran klammern können, dass wir das manchmal auch so richtig feiern dürfen. Und dass wir das eines Tages, wenn wir bei dir ankommen, das so eine pure Freude sein wird, auf allen Ebenen, in jeder Situation und in der Tiefe von dem, was wir glauben, dass du da bist und du alles in allem sein wirst. Danke, dass wir dahin zugehen und machen uns bis dahin tapfer, aus dieser Herzensüberzeugung rauszuleben, dass du unsere Freude bist. Amen.